Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Arco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Ja, herzlich willkommen zu Focus Europa, zur Ausgabe vom 23. März 2010. Heute ist Dienstag.
Durch die Sendung begleiten euch heute Martin und Mirko.
In der kommenden halben Stunde werfen wir einen Blick auf die europäische Atomgemeinschaft Euratom. Euratom wird diese Woche 53 Jahre alt. In Österreich will eine breite Bewegung den Ausstieg ihres Landes aus diesem Vertragswerk durchsetzen.
Und in einem zweiten Beitrag wird sich Verena Winkler von der Europäischen Entwicklungshilfeorganisation Eurostep gegen die Verlegung der europäischen Entwicklungspolitik in den neu zu gründenden Europäischen Auswärtigen Dienst EAD aussprechen.
Zwischen den Beiträgen haben wir auch ein wenig Musik zusammengesucht aus dem PodSafe Music Network. Das Ganze ist GEMA-frei. Falls wir ein Stück nicht ausspielen können, könnt ihr auf musicla.com gehen und euch die Sachen dort nochmal nachhören. Zu Beginn der Sendung doch wie gewohnt zunächst die Nachrichten.
Der Vorsitzende der tschechischen Konservativen Mirek Topolánek hat in einem Interview einen Rundumschlag gegen fast alle gesellschaftlichen Gruppen seines Landes abgefeuert. Dieser richtete sich gegen Homosexuelle, Durchschnittstschechen, Christen, Juden sowie persönlich gegen den Ministerpräsidenten Jan Fischer. Letzterer sei Jude, was noch schlimmer für seine Entscheidungsfähigkeit sei, als die Homosexualität des Verkehrsministers für dessen Entscheidungsfähigkeit. Gewöhnliche Tschechen bezeichnete Topolánek als Leute, die Schweinebraten, Knödel und Kraut essen und denen man so wörtlich in den Arsch treten sollte. Die christliche Kirche sieht Topolánek als Organisation für Massenverdummung und Gehirnwäsche. Topolaniks skurriler Ausbruch ist im tschechischen Schwulenmagazin Louis nachzulesen.
Organspenden ohne europäische Grenzen. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments berät über einen Aktionsplan für die Vereinfachung der Verfügbarkeit von Spenderorganen im EU-Raum. Hauptthemen der derzeitigen Debatte sind die Schaffung einheitlicher Qualitätsstandards und die Angleichung von Vorschriften und Verfahren zur Vereinfachung der Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Außerdem müssen die Staaten Behörden bestimmen, die für die internationale Zusammenarbeit bei den Transplantationen zuständig sind. Aktuell werden internationale Organspenden in Europa von zwei überstaatlichen Zusammenschlüssen unterstützt. Der von den skandinavischen Mitgliedstaaten gegründete Scandi-Transplant und der aus Deutschland, Österreich, den Benelux-Staaten, Kroatien und Slowenien bestehende Eurotransplant.
Der Europaabgeordnete der französischen Grünen, Daniel Cohn-Bendit, hat die politische Kultur seiner Partei als so wörtlich ausreichend, um in der dritten Liga zu spielen, bezeichnet. Die französischen Grünen haben laut Cohn-Bendit aber mit Europe Ecologie die Chance, ein hohes Niveau zu erreichen und auch zu halten. Cohn-Bendit betonte die Herausforderung, die vielen unterschiedlichen Gruppen innerhalb der Partei zusammenzubringen. Da derzeit der Unterbau nicht stimme, plädierte Cohn-Bendit in einem Taz-Interview für eine neue genossenschaftliche und dezentralisierte Organisationsstruktur der Partei.
Britische Politiker zu vermieten. Drei ehemalige Minister der Labour-Regierung haben sich vor der versteckten Kamera des Senders Channel 4 als äußerst offen für lobbyistische Anfragen gezeigt. Ex-Verteidigungsminister Geoff Hoon, die ehemalige Gesundheitsministerin Patricia Hewitt und der vormalige Transportminister Stephen Byers boten einer von Channel 4 beauftragten vermeintlichen Lobbyistin an, Kontakte zu aktuellen Ministern herzustellen. Byers sagte in diesem Zusammenhang, er sei wie ein Auto, das man mieten könne, allerdings nur für 3.000 bis 5.000 Pfund pro Tag, während sich Hewitt mit einem ähnlich organisierten 3.000 Pfund Geschäft aus ihrer Amtszeit brüstete. Inzwischen haben alle drei Minister ihre Aussagen dementiert und behaupten nun, erst nach ihrer Amtszeit lobbyistisch tätig gewesen zu sein. Die Affäre wird als Rückschlag für den zuletzt beobachteten Aufwind der Labour Party im Vorfeld der Parlamentswahlen bewertet. Vertreter der Brown-Regierung erwarten keine entscheidenden Konsequenzen beim Urnengang, weil alle drei Ertappten dem Flügel von Ex-Premier Blair zugerichtet werden.
Neuer Störfall im AKW Kozloduj. Nach einem Kurzschluss in dem umstrittenen bulgarischen Atomkraftwerk ist einer von insgesamt zwei Reaktoren heruntergefahren worden. Das Sicherheitssystem habe in der Nacht auf Montag auf den Kurzschluss in der Steuerung des Generators im 1000-Megawatt-Reaktor reagiert, wie der Betreiber des Atomkraftwerks an der Donau erst am Montagnachmittag mitteilte. Die Radioaktivitätswerte in der Region seien unverändert geblieben, hieß es weiter. Der Block wurde inzwischen repariert, er soll in der Nacht auf Dienstag wieder ans Netz gehen. Das Balkanland hatte als Vorbedingung für seinen EU-Beitritt 2007 wegen Sicherheitsbedenken in Brüssel 440-Megawatt-Blöcke in Kozloduj stillgelegt. 2 Reaktoren neuen Typs blieben in Betrieb. Das Atomkraftwerk sowjetischer Bauart war in den 90er Jahren wegen Sicherheitsmängeln vor allem der ältesten Blöcke wiederholt in die Kritik geraten.
Der Sondergesandte des Nahostquartetts, Tony Blair, hat sich gegen die Anerkennung eines unilateral erklärten Palästinenserstaates ausgesprochen. Bei einer Anhörung im Europäischen Parlament zu den Friedensaussichten im Nahen Osten bezeichnete Blair den aktuellen Stand der Verhandlungen als die einzige nachhaltige Lösung. Als Ausgangspunkt eines möglichen Neubeginns im Nahostfriedensprozess bezeichnete Blair Handelsbeziehungen, womit er vor allem bei Wirtschaftsvertretern auf Applaus stieß. Parlamentarier kritisierten Blairs Optimismus als wenig substanziell. So habe er die Frage nach Möglichkeiten zu Verhandlungen mit der Hamas ebenso wenig beantworten können, wie solche nach der mangelnden Kooperativität der israelischen Regierung. In Israel hat indessen Ministerpräsident Netanyahu den Bau neuer Siedlungen im Ostteil Jerusalems mit den Worten »Jerusalem ist kein Siedlungsgebiet, sondern unsere Hauptstadt« verteidigt.
Lebenslange Haftstrafe. Der Nazi-Verbrecher Heinrich Böhre ist am heutigen Dienstag wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der mittlerweile 88-Jährige hatte vor dem Aachener Landgericht gestanden, 1944 als Mitglied des SS-Killerkommandos Feldmeier 3 niederländische Zivilisten und Zivilistinnen erschossen zu haben. Dies berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Böhre hatte die Morde nicht bestritten. Seine Anwälte verlangten dennoch, den Angeklagten nicht zu bestrafen. Bereits 1947 war Böhre in Amsterdam zum Tode verurteilt worden. Das Urteil wurde daraufhin in lebenslange Haft umgewandelt. Bis heute saß er keinen Tag seiner Haftstrafe ab.
Ja, soweit die Nachrichten von Focus Europa. Weiter geht es hier mit einem Lied von Amanda Jane, einer spanischen Künstlerin. Das Stück heißt Nine Whole Lives.
We're backs of vile drunks stand howling at street lamps and funhouse mirrors pose as shop windows and statues come to life in Barclays dance. I think I'm gonna go down to where the street sweeps are saints, where dog eats dog and the rats are winning the race. I think I'm gonna go down and watch the people chase their lives. And life chases tail with death close behind. I can't sit still. I'm pacing the windowsill of curiosity. Nine whole lives ahead of me. Nine whole lives to do as I please. I can't sit still. It's a fun. Sunlight has to be bottled, labeled, taxed, and imported. There's laughter spilling out of an inconspicuous gutter. Makes you stop to think, it makes you kind of wonder just what goes on when you're looking the other way. What's outside of the words that we make? Just what goes on behind closed doors? What invisible wonders are under you? It's the fun, it's the thrill of possibility.
Ja, hier blenden wir aus dem Stück Nine Whole Lives von Amanda Jane. Ihr könnt das finden auf dem PodSafe Music Network und euch das dort anhören oder auch auf der MySpace-Seite von Amanda Jane. Diese Woche kann die Europäische Union ihr 53-jähriges Bestehen feiern. Am 25. März 1957 wurden in Rom der Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, EWG-Vertrag, und der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, Euratom-Vertrag, abgeschlossen. Daher werden diese beiden Gründungsverträge auch römische Verträge genannt. Der mittlerweile ausgelaufene EGKS-Vertrag für Kohle und Stahl stammt aus dem Jahre 1951 und war der dritte Gründungsvertrag der heutigen Europäischen Union. Der EWG-Vertrag wurde mittlerweile durch den sogenannten Lissabon-Vertrag abgelöst. Der Euratom-Vertrag besteht bis heute nahezu unverändert fort. Wie in Artikel 1 dieses Vertrages festgeschrieben ist, gilt als alleiniger Zweck des Euratom-Vertrages die Förderung der Atomenergie. Die Förderung der Nuklearindustrie besteht auch in der Schaffung einer eigenen Wirtschaftszone für die Nuklearindustrie. So sollen staatliche Subventionen für die Atomkraft, die eigentlich den Binnenmarktregeln widersprechen, wegen des Euratom-Vertrages dennoch zulässig sein. Der Euratom-Vertrag steht somit de facto im Widerspruch zu anderen Regelungen der EU, im Besonderen dem Energiebinnenmarkt und der Umweltgesetzgebung. Die Euratom-Kredite und die Nuklearforschungsgelder schaffen eine spezielle Wirtschaftszone für Atomenergie. Gleichzeitig wird von den Atomenergieproduzenten weder eine Umwelthaftung für eventuelle Nuklearunfälle noch Kosteninternalisierung verlangt. Diese Situation widerspricht der Regel des gemeinsamen Energiemarktes mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Energieerzeugern und Energieträgern. Eine demokratische Kontrolle der Nuklearindustrie ist im Euratom-Vertrag nicht vorgesehen. Der Euratom-Vertrag ist eine politische Absurdität. Obwohl die öffentliche Meinung mehrheitlich gegen den Ausbau der Atomenergie ist, 12 Länder keine Atomkraftwerke betreiben und von den 15 Ländern mit Kernenergienutzung 5 einen Ausstiegsbeschluss haben, sind die 27 EU-Staaten weiterhin Mitglieder einer Gemeinschaft, deren Ziel die schnelle Bildung und Entwicklung der Nuklearindustrie ist. Es gibt keinen Grund mehr für diese exklusive Bevorzugung einer einzigen Energieform, die seit 50 Jahren die Lösung ihrer Probleme vor sich herschiebt. Seien es die chronischen Sicherheitsprobleme der Atomreaktoren, die fehlende Wirtschaftlichkeit oder auch die weltweit ungeklärte Entsorgung des strahlenden Atommülls. In Österreich begann zum 50-jährigen Jubiläum des Euratom-Vertrages vor 3 Jahren eine Kampagne, die inzwischen Unterschriften für ein Volksbegehren sammelt. Das Volksbegehren Raus aus Euratom hat das Ziel, eine Volksabstimmung über den Ausstieg Österreichs aus der europäischen Atomgemeinschaft Euratom zu erreichen. Wir sprachen mit Roland Egger, Sprecher von Atomstopp Oberösterreich und aktiv in der Kampagne Raus aus Euratom.
Atomstopp Oberösterreich ist ein lockerer Verband von 2 Anti-Atom-Organisationen in Oberösterreich, nämlich von Atomstopp, Atomkraftfrei Leben. Von diesem Verein bin ich der Obmann. Und der zweite Verein sind die Mütter gegen Atomgefahr in Freistadt. Und da ist die Gabi Schweiger, die Obfrau, federführend. Wir als Atomstopp Oberösterreich haben vor 3 Jahren eine Kampagne gestartet mit dem Ziel, Österreich aus dem Euratom-Vertrag herauszubringen. Es ist rechtlich möglich, dass ein Mitgliedstaat der Europäischen Union einseitig aus dem Euratom-Vertrag aussteigt, ohne dass das, und das ist uns besonders wichtig, ohne dass das die Mitgliedschaft des jeweiligen Staates in der Europäischen Union in irgendeiner Form berühren würde. Also es geht uns nicht darum, Österreich aus der Europäischen Union herauszubringen, sondern Österreich aus dem Euratom-Vertrag herauszubringen.
Was ist denn jetzt genau dieser Euratom-Vertrag? Was besagt der?
Ja, der Euratom-Vertrag ist 1957 gegründet worden. Und in der Präambel steht ganz klar das Ziel. Das Ziel des Euratom-Vertrages ist es, die Voraussetzungen zu schaffen für den Aufbau einer mächtigen europäischen Atomindustrie. Und nun hat ja Österreich 1978 in einer Volksabstimmung gegen die Inbetriebnahme des schon fertig gebauten Atomkraftwerks Zwentendorf gestimmt. Es gibt ein österreichisches Atomsperrgesetz, also es ist verboten per Verfassung in Österreich Strom aus Atomkraftwerken zu erzeugen. Und trotzdem zahlt Österreich als Mitglied bei der europäischen Atomgemeinschaft Euratom jährlich Millionenbeiträge. Also der österreichische Steuerzahler unterstützt die europäische Atomindustrie über diese Mitgliedschaft. Und für uns ist das ein enormer Widerspruch. Wenn man sich Umfragen anschaut, so sind 78% der Österreicherinnen und Österreicher dafür, dass Österreich aus dem Euratom-Vertrag aussteigt. 81% der Österreicherinnen und Österreicher lehnen überhaupt die Zahlungen an Euratom ab.
Was macht denn Euratom mit dem Geld? Und wer ist überhaupt alles Mitglied? Sind da alle europäischen, also EU-Mitglieder auch Mitglied bei Euratom? Oder wie sieht das
genau,
aus?
Genau, also die Mitgliedschaft bei Euratom, also Österreichs Mitgliedschaft bei Euratom, hat begonnen mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Und das ist de facto so, wenn ein Staat Mitglied bei der Europäischen Union wird, dann wird es auch automatisch Mitglied bei der Europäischen Atomgemeinschaft. An und für sich ist es so, dass in Brüssel immer wieder betont wird, dass Energiepolitik eine nationale Souveränität ist. Dass die Mitgliedstaaten selber entscheiden können, ob sie jetzt zum Beispiel auf Atomenergie setzen oder eher auf erneuerbare Energien setzen. Und an und für sich wäre es ja nur konsequent, wenn man das dann eben auf Euratom genauso anwenden würde, wenn man dann eben den Mitgliedstaaten das freistellt, ob sie eben ihre Steuergelder, die sie da einzahlen, eher in Richtung Atomenergie lenken wollen oder eher in Richtung erneuerbare Energien. Es ist so, die Euratom-Gelder, es gibt zwei unterschiedliche Stränge. Einerseits gibt es die Euratom-Kredite. Mit diesen Euratom-Krediten hat man natürlich vor allem in den Anfangsjahren versucht, die Atomindustrie am Leben zu erhalten. Man hat sehr viele Investitionen erleichtert. Und einer der Hauptnutznießer von diesen Euratom-Krediten war Frankreich. Und das Ergebnis ist auch ganz klar. Frankreich hat heute 58 Atomreaktoren. Das heißt also am zweitmeisten Atomreaktoren weltweit. Die Euratom-Gelder selber gehen also zu 90%, und das zeigt eine Aufstellung der Europäischen Kommission ganz deutlich, zu 90% in Richtung Produktion von Atomstrom. Ein verschwindender Anteil, nämlich nur 4%, geht in die Urananreicherung, 4% gehen in die Wiederaufbereitung und nur 2% gehen in die Abfallentsorgung. Also das Argument, die Gelder aus Euratom, die gehen ja eh in die Sicherheit, die gehen ja eh in Richtung Abfallentsorgung, das stimmt so überhaupt nicht. Denn das ist zum Beispiel ein Argument, das man in Österreich immer wieder hört, dass eben wichtig ist, dass Österreich Mitglied bei Euratom bleibt.
Mit Euratom-Geldern werden aber auch Projekte außerhalb der EU gefördert.
Ja, es werden auch Projekte außerhalb der EU gefördert, zum Beispiel in der Ukraine und in Rumänien. Und da stellt sich schon die Frage, warum zahlt da Europa mit? Das ist generell das Phänomen bei der Atomindustrie, dass es eben keine Kostenwahrheit gibt und dass da immer alle mitzahlen müssen. Es wird dann argumentiert, ja, das geht ja eh in die Sicherheit. Es werden eh Sicherheitsmaßnahmen bei den Atomkraftwerken damit finanziert. Aber da frage ich mich schon, warum muss der Nachbar da mitzahlen? Ich kann ja auch nicht argumentieren, ich baue mir jetzt ein Haus zum Beispiel und das stelle ich in einem so desolaten Zustand hin, und wenn der Nachbar will, dass es eben sicherer wird, dann soll mir eben etwas dazu zahlen. Ja, genauso argumentiert man eigentlich bei der Atomenergie und bei den Atomkraftwerken.
Euratom ist ein Vertragswerk, das läuft parallel zur Europäischen Union. Also das ist auch durch die Lissabon-Verträge überhaupt nicht berührt worden, oder?
Genau. Es scheint so zu sein, dass Euratom ein Fossil ist, das nicht umzubringen ist. Die große Hoffnung, die allerdings besteht, ist eben, dass aufgrund von Artikel 49a vom Lissabon-Vertrag es ganz klar geregelt ist, dass eben ein Staat aus dem Euratom-Vertrag aussteigen kann. Es gibt ein Ausstiegsprozedere und damit ergibt sich einfach für die Mitgliedstaaten, die damit nicht einverstanden sind, die ihre Gelder nicht in die Atomindustrie lenken wollen, auch die Möglichkeit, dagegen zu steuern.
Österreich ist ja bei weitem nicht das einzige Land in der EU, das keine Atomkraftwerke betreibt.
Genau.
Ist es aber das erste Land, das jetzt in dieser Ausstiegsdiskussion drin ist?
Ja, einer muss den Anfang machen. Und ich denke mir, wenn Österreich da ein klares Signal nach Brüssel sendet, dass das die anderen Mitgliedstaaten, die ebenfalls keine Atomkraftwerke haben, die Atomenergie ebenfalls ablehnen, ich denke da nur an Griechenland, Portugal, Irland, Dänemark, dass die genauso dann sagen, ja, eigentlich wollen wir auch in Richtung erneuerbare Energien unsere Gelder lenken, und das könnte dann auch wirklich auf europäischer Ebene ein Umdenken bewirken.
Euratom hat Geburtstag. Übermorgen am Donnerstag, den 25. wird Euratom 53 Jahre alt. Und ich danke Roland Egger von Atomstopp, atomkraftfrei leben. Atomstopp, atomkraftfrei leben findet ihr im Internet auf www.atomstopp.at und die Seite des Euratom-Volksbegehrens ist euratom-volksbegehren.at. Das Volksbegehren, also die Bestrebungen raus aus Euratom, werden von breiten gesellschaftlichen Kräften getragen, quer durch alle politische Richtungen von ganz links bis ganz rechts wird dieses Begehren unterstützt und wird von 82 Unterstützerorganisationen getragen. Hier bei Focus Europa nun ein Stück der BC Surfers aus Lettland, das Stück 2 Euro Camel.
Wohin treibt Europa mit seinem neuen europäischen Auswärtigen Dienst? Klar ist, die bisher vorliegenden Pläne für die Ausgestaltung der von Catherine Ashton geleiteten Außenbehörde stoßen auf scharfe Kritik. Während der deutsche FDP-Abgeordnete Lambsdorff von einer Fortsetzung der französischen Außenpolitik mit anderen Mitteln sprach, bemängeln andere Volksvertreter das Übergewicht militärisch organisierter Planungseinheiten. Eine drohende Militarisierung der Entwicklungspolitik hatte bereits Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung in einem Radio Dreieckland-Interview angemahnt.
Sollte die Entwicklungshilfe in diesen Europäischen Auswärtigen Dienst integriert werden, dann ist stark damit zu rechnen, dass zwar dieser wirtschaftspolitische Aspekt beibehalten wird, aber zum Zweiten ganz stark Entwicklungshilfe in ungleich größerem Maß, als es ohnehin schon der Fall ist, nach sicherheitspolitischen und militärischen Gesichtspunkten und nach militärlogischen Interessen auch vergeben wird.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen militärlogischen Strukturen in der Planung des EAD und dem Vorhaben, die Entwicklungshilfe dem EAD zu unterstellen? Treiben solche oder doch eher planungspraktische Erwägungen diese Pläne voran? Oder könnte eine Eingliederung in den EAD einer wirkungsvollen Entwicklungspolitik sogar nützen? Wir haben uns zu diesem Thema mit Verena Winkler von der europäischen Entwicklungshilfeorganisation Eurostep unterhalten. Zum aktuellen Stand der europäischen Entwicklungspolitik sagt sie Folgendes.
Vor genau 10 Jahren wurde eine Reform gestartet der europäischen Entwicklungspolitik, die auf den positiven und negativen Erfahrungen damit aufgebaut wurde. Das heißt, dort wurde bereits im Jahre 2000 eine Reform der europäischen Entwicklungspolitik gestartet, die all diese Erfahrungswerte mit einbezog und eben in die Praxis versucht hat umzusetzen. Das fing an mit Dezentralisierung, mehr Entscheidungen direkt vor Ort treffen zu können, eine bessere Wirkungsanalyse herstellen zu können und eben auch darauf Wert zu legen, dass nicht nur Geld investiert wird, sondern eben auch auf die Ergebnisse zu schauen und zu gucken, wie wirkt eigentlich was, eine Wirkungsanalyse anzustellen. Das wurde dort eben versucht, auch mit dieser Reform in die Praxis umzusetzen. Sicherlich wurde damit die europäische Entwicklungspolitik definitiv verbessert. Und man kann immer noch mehr verbessern. Nur die Frage ist eben, sieht die Verbesserung jetzt so aus, dass der Europäische Auswärtige Dienst für eine Verbesserung der europäischen Entwicklungspolitik sorgen kann? Und da muss ich eindeutig sagen, nein. Die ureigensten Ziele von Entwicklungszusammenarbeit müssen im Zentrum der Diskussion um den Platz für Entwicklung im neuen institutionellen Gefüge der europäischen Außenpolitik stehen. Das muss ich eindeutig sagen. Und wenn ich mir das derzeit angucke, dann kann ich nicht für eine Eingliederung der Entwicklungspolitik in den Europäischen Auswärtigen Dienst derzeit plädieren.
Eine Eingliederung in den Europäischen Außendienst nutzt nach Verena Winklers Meinung der Entwicklungspolitik also reichlich wenig. Da ergibt sich nun wieder die Frage, wem dann?
Wo auch immer die Entwicklungspolitik im Endeffekt angesiedelt sein wird, die Armutsbekämpfung bleibt eines der zentralen Ziele der europäischen Außenpolitik per Vertrag. Und hier muss eben auch der Europäische Dienst so eingerichtet werden, dass das gewährleistet werden kann. Und wenn ich jetzt den Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes betrachte, wie er derzeit hinter verschlossenen Türen von Mitgliedstaaten und der Europäischen Kommission diskutiert wird, dann muss ich sagen, was hier über die verschiedenen diskutierten Modelle zu erfahren ist und was auch Ashton selbst in ihren Anhörungen vor dem Europäischen Parlament und zu anderen Gelegenheiten geäußert hat, das lässt eindeutig erkennen, dass Entwicklungspolitik hier entweder gar keine Rolle oder nur als Werkzeug zur Erreichung anderer Zielsetzungen wie Sicherheit vorkommt.
Wo das Verhältnis zwischen entwicklungspolitischen Entscheidungen und strategischen Erwägungen fragwürdig erscheint, verdeutlicht Winkler an folgendem Beispiel.
20% aller Entwicklungshilfe geht an 5 Staaten, unter anderem Afghanistan und China. Da muss man natürlich auch mal gucken, Afghanistan als sogenannte Kriegsregion würde ich es bezeichnen. Dort eben auch Entwicklungshilfe gezielt einzusetzen, dass es der Bevölkerung zugutekommt und eben nicht für militärische, sicherheitsorientierte Ziele verwendet wird. Da sind natürlich auch Analysen anzustellen, wie das dort verwendet wurde.
Eine Verdrehung der entwicklungspolitischen Ziele droht also, wenn außenpolitische Interessen mit den Zielen nachhaltiger Entwicklungspolitik vermischt werden. Auch für strategisch-militärische Ziele wäre eine solche Politik damit geöffnet.
Die militärischen Abteilungen, die vorgesehen sind für den Europäischen Auswärtigen Dienst, signalisieren auch hier, ein schneller Einsatz in Krisensituationen ist gewünscht. Eine langfristige menschenrechtsbasierte Entwicklungspolitik, die ausgerichtet ist auf langfristige nachhaltige Entwicklung, die eben die Bevölkerung in Entwicklungsländern in den Mittelpunkt stellt, sehe ich persönlich in einem solchen Europäischen Auswärtigen Dienst auch angesichts der gegenwärtigen politischen Rangeleien des gesamten politischen Klimas eigentlich kaum durchsetzbar.
Die Frage, wie sich die Lage der europäischen Entwicklungspolitik angesichts dieser verfahrenen Situation verbessern lässt, wollte Verena Winkler dann auch nicht unbeantwortet lassen.
Ich denke, was hier ganz wichtig ist, ist einfach, dass wir eine verantwortliche Person als Ansprechpartner für die gesamte europäische Entwicklungszusammenarbeit haben, sodass eben auch eine zielgerichtete Politik möglich ist, die genau dem Ziel, Zielen, die Entwicklungszusammenarbeit zugrunde liegen, gerecht wird. Eine Vermischung, es bringt keinerlei Verbesserung für die Entwicklungspolitik auf europäischer Ebene. Wenn man jetzt die Eingliederung vornehmen würde, sehe ich definitiv die Gefahr, dass viele Errungenschaften der Europäischen Union gerade in der Entwicklungszusammenarbeit aufs Spiel gesetzt werden. Das hat auch viel mit dem Auftreten im Land zu tun. Da denke ich, sollten auch die Mitgliedstaaten Rücksicht drauf nehmen, wie das in Entwicklungsländern aufgenommen wird, wenn Militärmissionen und andere Politiken von dem gleichen Akteur ausgeführt werden und wie auch die Bevölkerung darauf reagiert.
Verena Winkler von der Entwicklungshilfeorganisation Eurostep zur ungewissen Lage der europäischen Entwicklungspolitik. Über die Ausgestaltung des Europäischen Auswärtigen Dienstes debattierte am heutigen 23. März das Europäische Parlament. Die Diskussionen werden aber voraussichtlich bis frühestens Ende Mai weitergehen.
Ja, und das war's schon wieder mit einer halben Stunde Fokus Europa vom Dienstag, den 23. März. Am Mikrofon waren der
Martin
und Mirko. Und ihr hört uns wieder
nächste Woche.
Ja. Und viel Spaß jetzt noch bei eurem freien Radio mit dem kommenden Programm.